Es geht um die Sprüche. Jetzt gibt es gar keine direkte inhaltliche Überschrift, sondern nur Sprüche 7, Vers 2. Und ich bin sicher, ihr wisst alle, was da steht. Ja? Ich habe gedacht, das ist so ein bisschen eine Insel, diese Verse, zwischen zwei anderen Kapiteln, die es ganz schön in sich haben. Vielleicht hat man deswegen diese Insel ausgewählt, mit der wir uns jetzt beschäftigen. Vorher geht es nämlich um Ehebruch. Und hinterher um Prostitution. Also dazwischen bewegen wir uns heute Morgen thematisch mit dieser kleinen Insel von zwei Versen, die ich euch jetzt mal vorlese. Mein Sohn, beachte, was ich dir sage, halte unter allen Umständen daran fest. Lebe danach, so wirst du ein gutes Leben führen. Hüte meine Worte wie einen wertvollen Schatz. Denke jederzeit über sie nach, und schreibe sie dir ins Herz. Kümmere dich um die Weisheit wie um deine Schwester. Mach dir die Einsicht zur besten Freundin. Das wird dich schützen vor jeder fremden Frau, die dir mit schmeichelnden Worten den Kopf verdrehen will. Und dann kommen wir schon zu dem Thema Prostitution. Das lasse ich jetzt mal erst, das kommt nachher nochmal. Mein Sohn. Hier jetzt wirklich mal wörtlich die Männer angesprochen, weil es nachher um dieses Thema Prostitution geht. Aber ich denke, was über die Weisheit gesagt wird, das können wir Frauen uns ganz genauso anhören. Denn es geht darum, weise zu leben. Also mein Kind, könnte man auch sagen. Und da bin ich schon mal beim ersten Punkt, der Konflikt der Generationen. In manchen Ländern ist es selbstverständlich und sehr hoch geachtet, dass man sich den Rat von älteren Menschen einholt und dem dann auch folgt, weil man davon ausgeht, die haben schon viel erlebt, die wissen, wie es geht, die wissen, wo die Gefahren lauern und deswegen kann ich mich auf ihren Rat total verlassen. Mir sagte letztens sogar eine junge Frau, war ich ganz erstaunt, also am liebsten wäre mir ja noch, meine Eltern würden mir meinen Mann aussuchen. Jetzt weiß ich nicht, ob sie dann die Verantwortung abschieben will oder ob sie wirklich meint, die kennen mich so gut, die wissen, wer zu mir passt. Ich finde, das ist ein ganz großer Ausdruck von Vertrauen, wenn man sagt, ich beziehe die ältere Generation in mein Leben mit ein, indem ich sie um Rat frage. Das ist aber in unserem Kulturkreis gar nicht mehr so in. Ich weiß nicht, wann ihr zum letzten Mal von einem jüngeren Menschen um Rat gefragt worden seid und ob dieser Rat dann noch umgesetzt wurde. Ich meine jetzt mal alle Eltern, die gerade im Erziehungsmodus sind. Das ist gar nicht so einfach, gute Ratschläge zu geben, die noch Freiheit lassen, selber zu entscheiden, die auf der anderen Seite aber auch Lebensweisheit mit auf den Weg geben, ohne zu kontrollieren, ohne zu beherrschen. Und das ist genau die Spannung, in der dieses Wort eines älteren, eines weisen Menschen an sein Kind gerichtet sind. Mein Kind, beachte, was ich dir sage, halte unter allen Umständen daran fest. Ich erinnere mich an manche Sprüche meiner Oma, die lebte mit uns in einer sehr kleinen Wohnung. Also ich habe mit ihr das Zimmer geteilt und wenn ich jetzt manchmal so unterwegs bin, erinnere ich mich an die typischen Sprüche meiner Oma. Oder auch in der Familie, wenn irgendwas Tolles passiert, dann sagt meine Mutter immer, was würde Oma jetzt sagen? Und dann wissen wir alle, Oma würde sagen, tausendmal sei dir, liebster Jesus, Dank dafür. Das ist so ein Spruch der Familie, brauchen wir gar nicht aussprechen. Wenn wir sagen, was würde Oma sagen, wissen wir das. Manchmal höre ich auch die Stimme meines Vaters, wenn ich in der Küche aktiv bin, die dann sagt, zieh dir eine Schürze an. Ich weiß nicht, was für Sprüche ihr im Kopf habt von euren Eltern, welche Ratschläge sie euch mit auf den Weg gegeben haben. Ein sehr weiser Ratschlag meiner Mutter war, als ich geheiratet habe, lass dich im Streit nie dazu hinreißen, beleidigend zu werden. Fand ich einen weisen Rat, weil man kann solche Worte nicht zurücknehmen. Und die verletzen tief. Also selbst im Streit nicht die schärfsten Waffen rausholen in der Ehe. War ein weiser Rat, den ich auch beherzigt habe. Man hat ja auch andere Methoden. Die Worte im Herzen. Was hast du dir zu Herzen genommen von dem, was andere Menschen dir geraten haben? Gerade auch die ältere Generation. Oder hast du das abgehakt und gesagt, die Alten verstehen die Zeiten nicht mehr, die wissen sowieso nicht, was gerade dran ist und in ist. Die haben ja keine Ahnung mehr, wie sich alles verändert hat. Wir haben im Christustreff als eine Generation miteinander angefangen. Wir waren alle ziemlich gleich alt und das hat natürlich seine Gefahren auch in sich. Und ich war sehr dankbar, dass damals auch ältere Leute sich zu uns gestellt haben und das bis heute tun. Margarete ist ja immer noch unter uns. Mit dem Ehepaar Feller war sie eine ganz treue Ältere damals, die uns regelmäßig im Gottesdienst bereichert haben. Und das Ehepaar Feller hat uns auch seelsorgerlich begleitet und hat uns auch manchmal zu sich zitiert. Also ich weiß noch, einmal wurden wir eingeladen zu einem Gespräch und wir wussten schon, oh oh, jetzt kommt irgendwas. Irgendwas beschäftigt sie im Christustreff. Und dann sagte der Herr Feller, damals haben wir noch keine Kollekte eingesammelt im Gottesdienst. Das war alles freiwillig, jeder gab, was er wollte und wie viel er wollte und so weiter. Ist ja jetzt auch noch so. Aber wir haben die Kollekte, die wir auch brauchen. Und damals sagte der Pfarrer Feller, das ist ein großer Fehler. Sie müssen die jungen Leute daran erinnern, dass das Reich Gottes Geld braucht. Das läuft nicht von alleine. Und wenn Sie das nicht im jungen Alter lernen, werden Sie es im späten Alter nicht mehr tun. Also das ist Ihre Verantwortung, jetzt die jungen Leute zu prägen. Wir haben dann mit etwas Zagen Kollekten eingeführt und die gibt es ja bis heute. Und ich muss sagen, Sie hatten recht. Denn sonst gewöhnt man sich so sehr daran, dass ja alles schon da ist, alles irgendwie von irgendwem magisch bezahlt wird. Also so ist es ja nicht, sondern viele, viele Leute tragen dazu bei. Der weise Rat der Älteren. Die Älteren haben einen Überblick über Jahre und Jahrzehnte, den junge Menschen noch nicht haben können. Und sie sind vielleicht auch kritischer gegen den Zeitgeist, weil sie schon so viele Zeitgeiste erlebt haben. Also wenn ich allein an meine 61 Jahre jetzt denke und an mein Christsein, seit ich 17 Jahre alt bin, was da schon alles für Wellen über das Christentum geschwappt sind, worüber man sich gestritten hat und zerstritten hat und was jetzt gar keine Rolle mehr spielt. Und dann kam die nächste Welle und dann kam die nächste Welle und man wird schon ein bisschen gelassener, wenn die nächste Welle kommt, weil man weiß, auch die wird wieder vorbeigehen. Also im Laufe des Alters, ich will nicht sagen, man stumpft ab, aber man wird sensibel für die großen Zusammenhänge, für die großen Zeitabschnitte und man wird kritischer gegen den Zeitgeist, weil man merkt, wie der manipuliert wird und wie der sich auch ändert, wie der auch gesteuert wird. Ein guter Rat eines älteren Menschen, so ist das hier gemeint, beachte, was ich dir sage, also achte im doppelten Sinne. Hör hin, aber schätze es auch als wertvoll ein. Achte, beachte, was hier gesagt wird. In die Waagschale werfen. Was haben die Alten geraten? Im Kapitel davor habe ich schon gesagt, geht es darum, die Ehe nicht zu brechen. Wäre auch mal ein Thema für eine Predigt. Ich habe mal im Christushof ein einziges Mal, glaube ich, in 35 Jahren über Sexualität gepredigt am Donnerstag und da ist ausgerechnet die Kassette kaputt gegangen. Das hat's nie ins Internet geschafft. Aber da hatte ich am Eingang, ich weiß nicht, wer damals da war, hatte ich Steine verteilt. War irgendjemand da? Ja, eine Person, zwei, drei waren da. Weil ich gesagt habe, wir reden über Sexualität und da müssen wir uns vorbereiten, denn Jesus sagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und es hat keiner geschmissen an dem Abend, fand ich gut. Klare Selbsteinschätzung. Es geht ja nicht darum, Menschen zu verurteilen, sondern zu warnen. Zu warnen vor den Langzeitkonsequenzen, die es mit sich bringt, wenn man nicht nach Gottes Geboten lebt. Denn die sind ja nicht zur Strafe für Menschen gemacht, sondern zum Segen, zum Erfülltsein im Leben. Und so lohnt es sich hinzuhören, wenn erinnert wird, was gut ist und was nicht gut ist. Und wenn ihr wollt, lest zu Hause mal das Kapitel vorher unter diesem Aspekt. Halte daran fest. Halte es in deinem Herzen. Prostitution, das ist das, worum es hier geht. Er spricht dann weiter davon, er steht am Fenster, schaut auf die Straße und da sieht er, wie ein junger Mensch gelockt wird von einer Prostituierten. Und als älterer Mensch weiß er, wo das hinführt, was da alles für Schwierigkeiten hinterher durch entstehen können. Jetzt war Prostitution damals sicher noch mal was anderes als Prostitution heute, denn heute haben wir es bei Prostitution mit Menschenhandel zu tun. Nicht mehr mit denen, die sich was verdienen wollen oder müssen. Und ich persönlich gehe eigentlich davon aus, dass keine Frau sowas freiwillig macht. Da ist immer eine Not dahinter, egal welche. In unserem Land werden Frauen systematisch ausgenutzt in der Prostitution. Und jeder, der das unterstützt, macht sich am Menschenhandel mit schuldig. Das muss man so klar sagen. Wir werden in Europa als das Bordell Europas gesehen, weil unsere Gesetze so lasch sind, dass sich alle darüber freuen, die mit Menschenhandel Geld machen wollen. Ich bin so froh, dass es Leute gibt in Marburg, angefangen hat es ja am Christustreff, jetzt machen viele andere Gemeinden mit, die in das große Bordell hier in Marburg gehen und diesen Frauen Mut zusprechen und ihnen zeigen, dass es auch ein anderes Leben geben kann. Aber was macht es mit dem, der sich darauf einlässt? Davor warnt ja hier dieser Text. Mein Sohn, beachte, was ich dir sage. Geh nicht diesen Reizen nach. In Vers 24 steht es. Darum hört auf meine Warnung, ihr jungen Männer, und befolgt sie. Lasst euch nicht von solch einer Frau verführen, sondern geht ihr aus dem Weg. Denn sie hat schon viele Männer zu Fall gebracht. Die Zahl ihrer Opfer ist groß. Ihr Haus steht am Rande des Abgrunds. Wer zu ihr geht, den reißt sie mit in den Tod. Das sind harte Worte. Aber auch klare Worte, die eigentlich in den Gemeinden nie gesagt werden. Und ich frage mich immer, wer geht denn eigentlich in die Bordelle? Ich will es gar nicht wissen. Und wenn man was dagegen tun will, dann muss man mit Männern reden. Ich habe früher immer gesagt, wenn man wirklich was gegen Prostitution tun will, dann muss man an die Arbeitsstellen gehen und da dafür sorgen, dass es geächtet wird, dass klar wird, was da eigentlich geschieht. Eine Warnung, ernst gemeinte Warnung hier, ich habe ja gesagt, ist so ein bisschen so ein Sandwich-Text, so ein Inseltext, ein gutes Leben zu führen. Halte unter allen Umständen daran fest, an dieser Weisung, an dieser Warnung. Lass dich nicht auf falsche Wege ein, egal wie verführerisch sie auch aussehen. Mir fällt das Lied von Cat Stevens, war es, glaube ich, ein, ne? Wo der Sohn sagt, I have to go away. Und der Vater sagt, bleib hier, settle down, take it easy, ne? Find a wife. You can marry, if you want to, you can marry. Also das Alter sagt, jetzt beruhige dich mal, nimm dir eine Frau, heirate, bleib hier. Und der Sohn immer, ich muss weg. Ich weiß genau, was jetzt der Alte sagt, ich muss hier raus. Das Lied war sehr erfolgreich, ich glaube, genau wegen dieser Spannung zwischen Jung und Alt. Und das erleben die unter uns, die gerade pubertierende Kinder haben. Es gibt ja jetzt diesen neuen Film, Das Pubertier. Ich weiß noch nicht, war noch nicht drin, aber soll ganz witzig sein. Diese Spannung auszuhalten zwischen diesem, ich muss meinen eigenen Weg finden und ich höre auf das, was meine Alten gesagt haben. Ich bleibe in dem, was ich gelehrt worden bin. Mein erster Punkt, die Generationen. Der zweite Punkt, das gute Leben. Vers 2. Lebe danach, so wirst du ein gutes Leben führen. Hüte meine Worte wie einen wertvollen Schatz. Was ist denn das gute Leben, frage ich mich. Wenn man jetzt Facebook sieht, dann sieht man schöne Speisen auf dem Teller, das Meer, Entspannung, schöne Landschaften. Das gute Leben präsentiert sich uns durch die Urlaubsbilder anderer in Reinform. Das gute Leben, was stellt man sich darunter vor? In unserer Zeit und in unserem Land ist das gute Leben mit Genuss verbunden. Sich etwas gönnen, etwas genießen, etwas konsumieren, etwas für sich selber erleben. Ich glaube aber, das gute Leben misst sich nicht am Genuss, sondern an der Frucht. Was kommt heraus aus meinem Leben? Wobei ich allen die Urlaube und den Strand und das gute Essen gönne, darum geht es nicht. Aber ein gutes Leben kann nicht an dem gemessen werden, was mir möglich ist zu konsumieren. Dann reduzieren wir uns letztlich auf Finanzen, auf Bauch, auf das Äußere. Ein gutes Leben hat mit dem inneren Frieden zu tun, mit dem, was aus meinem Leben an Gutem herausfließen kann? Was beeinflusst andere um mich herum positiv? Das macht mein Leben zu einem guten Leben. Jesus lehnt es sogar selber ab, gut genannt zu werden. Als Leute zu ihm kommen und sagen, guter Meister, da sagt er, niemand ist gut außer Gott. Ein gutes Leben kann nur in Gemeinschaft mit Gott geführt werden, weil nur er alleine gut ist und nur Gutes in uns hineinlegen kann, Gutes in uns erwecken kann, Gutes in uns stärken kann. Kräfte, die sich gegen diese falschen Sehnsüchte stellen. Das gute Leben. Ein gutes Leben ist ein Leben, das Gutes bewirkt. Hüte meine Worte wie einen wertvollen Schatz. Worte im Herzen bewahren, das kennen wir von Maria, als der Engel ihr ankündigt, dass sie mit Jesus schwanger sein wird. Da heißt es, Maria behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Sie hat das aufgenommen und verarbeitet, bearbeitet durch ihre Gedanken. Einen Schatz im Herzen aufgebaut, der ihr dann geholfen hat durch die schwierigen Jahre, wo sie das alles nicht mehr verstehen konnte, was mit Jesus passiert. Als Mutter, als die, die sieht, wie ihr Kind leidet, wo sie das durchgestanden hat, durch den Schatz der Verheißung, den Gott ihr mitgegeben hat auf diesen schweren Weg. Unsere Taten ergeben sich aus den Schätzen in unserem Herzen. Jesus sagt das ja auch. Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Hier ist es umgekehrt. Was du in dein Herz legst als Schatz, wird auch dein Tun bestimmen. Was ist dir wertvoll und kostbar? Was hütest du wie einen Schatz in deinem Herzen? Wir haben vorhin schon gehört, das Wort Gottes ist eigentlich das, was uns diesen Schatz schenkt. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Die Mehrheitsmeinung ist kein Schatz. Die Mehrheitsmeinung ist eine durchlaufende Währung. Die kann geändert werden, die kann abgeschafft werden, dann wird die D-Mark durch den Euro ersetzt, dann haben wir eine andere Währung, dann leben wir alle mit der Währung. Also die Mehrheitsmeinung ist kein guter Ratgeber, weil die sich ändert. Wenn ihr alleine mal an eure Lebenszeit denkt, was sich da schon mehrheitlich in unserer Gesellschaft an Werten und Maßstäben geändert hat, seit du auf die Welt gekommen bist. Überleg das mal, was hat sich schon alles geändert? Und wo schwimmen wir mit diesem Strom? Und wo führt der Strom eigentlich hin? In die Auflösung der Werte, in die Auflösung der Familie, in die Auflösung der Gesellschaft, des Miteinanders, des friedlichen, toleranten Miteinanders. Deshalb ist es gut, kritisch zu sein gegen die Mehrheitsmeinung und den Schatz des Wortes Gottes wirklich im Herzen zu bewahren und von dem heraus Dinge zu beurteilen. Nicht von der Zeitung her, nicht von den Medien her, nicht von dem, was am Stammtisch gesagt wird, sondern von dem, was Gott in seinem Wort festgelegt hat, weil das gut für uns Menschen ist, weil ein gutes Leben gelingen kann, wenn wir Gottes Maßstäbe ernst nehmen. Das gibt Orientierung. Auf Rolands Geburtstagsfeier hat der Dirk Serfort das Theaterstückchen aufgeführt als Puppentheater Vom Fischer und Sein Fru. Kennt das jemand? Vom Fischer und seiner Frau, je nachdem, welchen Dialekt man spricht. Ich habe es da zum ersten Mal auf Hessisch gehört. Ich kannte es nur auf Rheinländisch. War auch interessant. Ich erzähle die Geschichte kurz. Ein Fischer angelt einen ganz besonderen Fisch, der kann Wünsche erfüllen. Und er kommt nach Hause, erzählt das seiner Frau und die sagt, boah, aus dieser Fischerhütte möchte ich raus, ich brauche mal ein richtiges Haus. Okay, er geht zu dem Fisch und der Fisch sagt, ja, geh nach Hause, sie hat das Haus schon. Er kommt nach Hause, das Haus steht da, wunderbar, die Frau ist für ein paar Momente zufrieden. Dann sagt sie, ach, eigentlich könnte ich doch auch mal in so einem Palast wohnen. Geh mal zu dem Fisch und sag ihm, ich brauche einen Palast. Der Dirk könnte es wahrscheinlich jetzt noch besser erzählen, der sitzt da hinten. Aber ich erzähle es ganz kurz. Und dann kommt er zurück und der Palast steht da. Und dann will sie König werden. Der Fisch erfüllt den Wunsch, sie wird König. Dann will sie Papst werden. Der Fisch erfüllt den Wunsch, sie wird Päpstin. Die erste wahrscheinlich oder die zweite, je nachdem, welchen Legenden man glaubt. Auf jeden Fall wird sie Päpstin. Und dann will sie Gott werden. Und dann sagt der Fisch, geh nach Hause, sie sitzt schon wieder in ihrer Hütte. Ich habe das als Kind, mein Vater hat mir diese Geschichte fast jeden Sonntagmorgen irgendwie im Dialekt erzählt. Ich habe ihm dabei immer die Haare gekämmt. Wahrscheinlich musste er sich ablenken von den Schmerzen. Ich habe diese Geschichte immer verstanden als eine Strafe. Jetzt, weil sie Gott werden will, wird sie bestraft und sitzt wieder in ihrer armen Hütte. Auf dem Geburtstag, als der Dirk das gespielt hat, ist mir zum ersten Mal aufgegangen, nein, das ist die logische Konsequenz. Gott ist in die arme Hütte gekommen, als er in die Welt kam. Gott lebt nicht nach den Maßstäben dieser Welt. Das gute Leben ist nicht der Palast und das gute Leben ist nicht die absolute Herrschaft, sondern nach den Maßstäben Gottes zu leben. Ist mir zum ersten Mal aufgegangen. Danke, Dirk. Hast du wahrscheinlich gar nicht gesagt, aber irgendwie hat es bei mir geklickt. Vom Fischer und dem Fru könnt ihr mal nachlesen. Fischer und seiner Frau, eine schöne Geschichte. Ob ihr euch dabei die Haare kämmen lassen müsst, müsst ihr selbst entscheiden. Das gute Leben. Was macht das Leben gut und wertvoll? Woran orientierst du dich? Ist die Mehrheitsmeinung gut genug für ein gutes Leben? Die Weltgeschichte lehrt uns, kritisch zu sein. Denn das, was herauskommt am Ende, das können wir nicht überblicken. Gott hat den Überblick und deswegen gibt er uns die Gebote. Auch wenn wir wissen, dass wir sie nicht halten können, wir brauchen sie trotzdem als Maßstäbe. Und wir brauchen die Gnade und die Vergebung, die für alle Menschen gleich ist, egal was sie in ihrem Leben hinkriegen oder nicht hinkriegen. Was sie wollen und was sie tun. Vergebung ist immer stärker als Schuld und Sünde. Das gute Leben. Denke jederzeit über sie nach und schreibe sie dir ins Herz. Kümmere dich um die Weisheit wie um deine Schwester. Mach dir die Einsicht zur besten Freundin. Das wird dich schützen vor jeder fremden Frau. Und jetzt kommen wir wieder in das Thema, in das ich nicht einsteigen werde. Schreib sie in dein Herz. Ein Tattoo im Herzen. Tattoos sind ja gerade ganz in und man sieht immer, wer in welcher Generation groß geworden ist. Es gibt ja kaum noch junge Leute, die nicht irgendwo ein Tattoo haben. Da sieht man so die Generationen, auch wieder so eine Zeitgeistgeschichte, würde ich jetzt als alter Mensch sagen. Ich erinnere mich an meine Oma, wenn ich Kleidung eingekauft hatte, dann wollte mein Vater immer gucken, was ich denn gekauft habe. Und ich fand das immer ganz toll. Das war so eine Modenschau zu Hause. Ne? Ostern gingen wir einkaufen und Weihnachten Kleidung kaufen für das nächste Halbjahr, für Winter und Sommer. Mehr Geld hatten wir nicht. Und dann habe ich das meinem Vater vorgeführt. Und der war immer ganz begeistert, bis dann in den 70er Jahren diese Miniröcke kamen. Da gab es dann schon mal Probleme und Diskussionen. Aber meine Oma, wenn ich der die Kleidung vorführte, die war immer begeistert. Die sagte dann immer, jetzt kommt wieder ein Spruch meiner Oma, ach Kind, die Mode wechselt, ich habe schon den Kaiser gesehen. Also ihr war vollkommen klar, ne? Heute ist das in, morgen ist das in, sie hat den Kaiser gesehen, mehr kann nicht passieren, also schlimmer kann es nicht werden oder ich weiß nicht, oder besser kann es nicht werden. So ein Spruch der Oma, Mode kommt und Mode geht. Schreib die Worte, die dich warnen, in dein Herz, graviere sie ein, tätowiere sie dir in dein Herz. Nimm sie ernst, lass sie in dir Raum haben. Sieh die Weisheit wie deine Schwester. Interessant, die Weisheit wie eine Schwester. Ich habe eine ältere Schwester und wir haben ein sehr enges Verhältnis. Aber sie ist nicht unbedingt die, die mir alle Ratschläge gibt. Die Weisheit als Schwester zu sehen, setzt voraus, da ist eine enge Beziehung und da ist ein Vertrauen. Ich vertraue der Weisheit Gottes. Ich mache die Einsicht zur besten Freundin. Also ich rede mit mir selbst über Dinge. Ich bewerte, ich beurteile, ich reflektiere, ich analysiere. Ich sammle Informationen. Um nochmal auf das Ehepaar Feller zurückzukommen, wenn wir da in der Seelsorge waren früher. Manche andere haben das ja auch schon erlebt, die da waren, die mit uns den Christustreff angefangen haben. Dann hatte man ein Problem und man redete mit denen und sagte das. Und dann gaben die einem Papier und Stift und sagen, wir sehen uns in 20 Minuten oder halben Stunde wieder. Und dann gingen sie in einen Raum und man selber blieb in dem Wohnzimmer oder wo immer das war. Und dann hörte man auf Gott. Dann dachte ich, ja gut, da hätte ich auch zu Hause bleiben können. Jetzt sitze ich hier mit meinem Zettel, die Antworten kann ich mir nicht selber geben, deswegen bin ich ja hier. Aber sie gingen davon aus, dass Gott redet zu dem, der Rat sucht und auch zu denen, die beraten. Und dann schrieb man was auf, was einem eingefallen ist in der Stille. Und dann kamen sie zurück und dann tauschte man aus. Und mich hat das immer fasziniert und auch verblüfft und begeistert, dass oft auf beiden Zetteln von ihnen und von mir das Gleiche stand. Zumindest in die gleiche Richtung. Und es war eben nicht ein Rat, den sie mir übergestülpt haben, sondern sie haben mir geholfen, selber hinzuhören, selber zu reflektieren, selber die Freundin der Weisheit, der Einsicht, die Schwester der Weisheit und die Freundin der Einsicht selber anzuwenden, selber zu Wort kommen zu lassen. Und dann die Bestätigung von jemandem, der auch auf Gott hört, zu dem Gott auch redet. Diese Zeit muss man sich manchmal nehmen. Die Unerfahrenheit ist ein Problem. Und deshalb braucht man erfahrene Menschen um sich herum, die einem einen weisen Rat geben können. Das wird schützen. Schützen vor falschen Entscheidungen. Schützen vor dem selber alles machen zu wollen oder alles machen zu müssen. Wir brauchen einander. Jetzt habe ich immer vom Rat der Alten gesprochen. Es gibt natürlich auch den Rat der Jungen. Nicht nur in Technikfragen. Natürlich brauchen auch die Alten den Rat der Jungen, um zu verstehen, was gerade läuft und wie die Welt gerade tickt. Natürlich brauchen wir diesen Austausch gegenseitig. Und beide Seiten müssen lernen, hinzuhören. Und beide Seiten müssen lernen, Gelegenheiten zu schaffen, wo das passieren kann, wo solch ein Austausch zwischen den Generationen stattfinden kann. Die Weisheit ruft. Das lese ich uns jetzt vor, das steht in Kapitel 8, da wird nämlich nicht drüber gepredigt in den nächsten Wochen, aber in der Übersetzung hier Hoffnung für alle. Das lese ich nur vor, damit ihr noch besser oder wir noch besser verstehen, was Weisheit eigentlich ist. Hört, die Weisheit ruft und die Einsicht lässt ihre Stimme erschallen. Man sieht sie auf allen Straßen und Plätzen an den Toren der Stadt, dort, wo jeder sie schon sehen kann, steht sie und ruft. Hört her, ja, ich meine euch alle. Ihr Unerfahrenen, werdet reif und vernünftig. Ihr Tagträumer, wacht auf und nehmt Verstand an. Hört auf mich, denn es ist wichtig für euch. Was ich sage, ist aufrichtig und ehrlich. Meine Worte sind wahr, denn ich hasse die Lüge. Ich sage immer die Wahrheit. Hinterlist oder Betrug sind mir fremd. Meine Worte sind klar und deutlich für jeden, der sie verstehen will. Meine Ratschläge sollt ihr dankbarer annehmen als Silber oder Gold. Denn Weisheit ist wertvoller als die kostbarste Perle, unvergleichlich mehr als alles, was ihr euch erträumt. Wenn man das hört, weiß man schon, von wem hier die Rede ist, dass hier Gott über sich selber redet oder Jesus erwähnt oder gemeint ist. Ich bin die Weisheit und zu mir gehört die Klugheit. Ich handle überlegt und besonnen. Wer Ehrfurcht vor Gott hat, der hasst das Böse. Ich verachte Stolz und Hochmut, ein Leben voller Bosheit und Lüge ist mir ein Greuel. Ich stehe euch mit Rat und Tat zur Seite. So werdet ihr klug und fähig zum Handeln. Mit meiner Hilfe regieren Könige und erlassen Staatsmänner gerechte Gesetze. Alle Machthaber der Welt können nur durch mich regieren. Ich liebe den, der mich liebt. Wer sich um mich bemüht, der wird mich finden. Wer sich um mich bemüht, der wird mich finden. Und alles Weitere könnt ihr zu Hause lesen, Kapitel 8. Amen.